Ja, ohne weitere Aufforderung.
Genau das, Jan, das war schon dein Stichwort, genau.
Genau, übernehme ich doch einfach mal. So, zunächst mal als erste Vorbemerkung: Wir haben heute ausnahmsweise mal nicht den Luxus, dass einer von den beiden IFREC-Mitgliedern in unserer Sitzung dabei ist. Insofern muss ich jetzt mal stille Post spielen und das aus zweiter
Ja.
Hand Ihnen berichten. Also, wie Sie ja
Der
wissen,
Herr Große, der Carsten Ganzhage kommt gleich dazu. Ich habe ihn gerade angechattet. Der kommt
das ist
gleich.
aber nett für den Hinweis, danke. Dann kann ich ja meine Vorbemerkung so weit ausdehnen, dass ich dann drumherum komme. Nein, wir machen es ganz einfach. Also, wie Sie ja schon sehen, unter dem Topic, den wir immer Interpretationsaktivitäten nennen, ist abermals nur die IFREC-Sitzung Thema. Wir haben also sonst keine weiteren Fragen oder anderweitigen Themen vorgesehen. Ich möchte aber kurz den Hinweis geben, falls es jemanden irritieren sollte. Wir haben durch den Zeitplan unserer Fachausschusssitzung jetzt so ein bisschen das Unglück, dass wir heute über die mittlerweile vorletzte IFREC-Sitzung sprechen. Also das ist Gegenstand der IFREC-Sitzung am 1. Februar, während die neueste IFREC-Sitzung ja schon vorgestern war. Und darüber können wir aber erst, zumindest nach unserem Sitzungsfahrplan, dann in der nächsten Sitzung, was in 5 Wochen ist, sprechen. Insofern müssen wir leider, auch wenn das Carsten, der jetzt dazukommt, jetzt ganz brandfrisch im Kopf hat, müssen wir das leider vertagen. Insofern also der Hinweis, wir sprechen heute über die Sitzung vom 1. Februar. Und Carsten, ich sehe, dass du gerade dabei bist. Ich begrüße dich und ehrlich gesagt freue ich mich, dass du es doch noch geschafft hast. Insofern haben wir ja wieder jemanden, der aus erster Hand berichten kann. Ich habe noch eine dritte Vorbemerkung und dann übergebe ich gern an dich, Carsten. Es gab in der Sitzung am 1. Februar ein Thema, das war nur zu, sagen wir mal, Wiederholungszwecken, dieses IFRS-17-Thema. Da ist keine Entscheidung getroffen. Darüber wurde vorgestern dann wieder diskutiert. Wir können vielleicht kurz ein kleines Update dazu bekommen. Aber das ist ein Thema, was ja die eine Branche betrifft. Und da möchte ich ganz am Ende mit Ihnen nochmal darüber reden, ob Sie auch einverstanden sind, dass wir unsere Arbeitsgruppe Versicherung mal bei diesem Thema ausnahmsweise einbeziehen, während wir sonst ja die IFRIC-Themen und IFRIC-Entscheidungen ausschließlich mit Ihnen im Fachausschuss besprechen. So, das waren meine Vorbemerkungen. Und dann wäre ich sehr dankbar, würde mich freuen, wenn du, Carsten, uns jetzt von der vorletzten Sitzung, also der am 1. Februar, berichten könntest.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also es gab ja, ich gucke gerade mal auf die Agenda die Sitzungsunterlage. Wir hatten ja einmal das Thema TLTRO3, das ist finalisiert worden vom IFRIC. Das ist ja jetzt beim Board. Nächste Woche, glaube ich, findet die Board-Sitzung statt. Also für Non-Objection quasi vom Board. Ich glaube, da hatten wir in der Vergangenheit ja schon drüber gesprochen. Das ist ein relativ, ja, ist ja sehr, sehr bankenspezifisches Thema. Und um es vielleicht in aller Kürze zu sagen, ist ja jetzt auch keine Kommentierung mehr dafür erforderlich. Um es in aller Kürze zu sagen, die Agenda-Entscheidung ist ja, sage ich mal, ziemlich offen, was viele Detailfragen betrifft für die TLTRO3-Programme. Angefangen von der Frage, ob überhaupt ein Government Grant vorliegt. Und falls ein Government Grant vorliegt, wie es eben entsprechend zu bilanzieren ist, ob die Forgivable Loan Guidance einschlägig ist oder nicht, das ist alles relativ offen. Und auch das Thema Anwendung der Effektivzinsmethode ist ja, sag mal, weitgehend offen gehalten in der Agendaentscheidung, sodass, wenn man ehrlich ist, gar nicht mehr allzu viel drinsteht. Ja, abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass man auf jeden Fall natürlich IFRS 9 anwenden muss. Das war auch einer der Gründe, warum man es überhaupt finalisiert hat, weil es offensichtlich auch Anwender gab, die auf die Idee gekommen sind, IFRS 9 gar nicht anzuwenden. Ja, die Frage ist eigentlich eher, wende ich beides an, ne? Oder wende ich nur IFRS 9 an? So. Also das vielleicht nochmal kurz als Summary. Ich weiß nicht, ob es da noch Diskussionsbedarf gibt. Das ist ja jetzt, wie gesagt, keine Kommentierung mehr erforderlich. Die Finalisierung wird für nächste Woche dann quasi durch das Board final erwartet, ne? Ich mache mal eine Pause, ob jemand dazu Anmerkungen noch hat, sonst würde ich direkt weitermachen mit dem IS-37-Thema.
Carsten, nur mal ganz kurz, was jetzt, ich weiß ja, das war ja damals auch, wir haben das ja auch relativ heiß diskutiert und ich
Ist denn das jetzt eine Lösung, mit der man in der Praxis irgendwie zufrieden ist, was anfangen kann unterm Strich? Weil du sagst, werden ja relativ viele Sachen jetzt nicht, sagen wir mal, nicht konkret beantwortet. Was sind da deine Einschätzungen?
Ja, also ich glaube schon, dass man in der Praxis natürlich jetzt auch basierend auf dieser Entscheidung relativ viel Flexibilität weiterhin hat, was die Anwendung angeht. Ne? Man muss natürlich gucken, ich meine, bestimmte Guidance ist ja schon drin, ne? Dass man eben einfach nochmal überlegt, ist IS-20 einschlägig, ist es nicht einschlägig? Wenn es einschlägig ist, was sind denn überhaupt die Alternativen? Stichwort eben entweder Anwendung von Paragraph 10a ist es ja, glaube ich, oder eben die Forgivable Loan Guidance. Also das sind ja schon so gewisse Rahmenbedingungen, die man vielleicht da mitnehmen kann. Aber für die konkrete, ich sag mal, Einheitlichkeit, ja, haben wir sicherlich, ist sicherlich nicht dadurch herbeigeführt worden, ne? Aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, es wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil eben viele Dinge, die da mit reinspielen, Stichwort vielleicht auch Anwendung der Effektivzinsmethode, ja einfach, sag mal, viel breitere Themen sind, die eben dann jetzt auch im Rahmen des IFRS 9 Post-Implementation Reviews angegangen werden und insofern dadurch, denke ich, dann teilweise gelöst werden. Ja, Herr Bothe hatte, glaube ich. Genau.
Ja, kann ich aber bestätigen, was Sie sagten. Ich denke, in der Praxis gibt es viel Spielraum. Das hat immer Vor- und Nachteile. Natürlich Entscheidungen auf Seiten der Ersteller, gleichzeitig aber auch eine mangelnde Vergleichbarkeit. Ich persönlich hätte mir schon etwas mehr Klarheit gewünscht. Auch einen Weg hin, eher, den ich eigentlich recht eindeutig finde, zu IS-20. Ich glaube, einige Fragen muss das ISB nicht unbedingt beantworten, ob die EZB jetzt die IS-20.3-Definition erfüllt oder nicht. Ein bisschen mehr Klarheit hätte ich persönlich mir gewünscht. Denn gut, also nach meinem Bild, aber das können die Wirtschaftsprüfer vielleicht auch sagen, gibt es hier eine größere Diversität in der Praxis.
Also ich glaube, das ist ein fairer Punkt natürlich. Ne? Ich meine, weniger Diversität ist sicherlich wünschenswert. Die Frage ist eher, kann das IFRIG im Rahmen seines Mandats diese Klarheit schaffen? Ja, das ist, glaube ich, die Challenge hier. Sicherlich wäre es insgesamt aus Marktsicht wünschenswert, wenn man da mehr Klarheit hätte. Ne? Jens, du hast eine Frage, oder?
Ja, ich habe keine Frage, sondern nur eine Anmerkung. Ja, tatsächlich so jetzt am Ende des Tages ist die Agenda-Entscheidung bis auf einen groben Rahmen ja relativ, ja, also hat die Unklarheit nicht komplett beseitigt, aber Carsten, ich stimme dir zu. Ich glaube, das wäre auch in Teilen außerhalb des Mandats des IFRIG gewesen, weil es am Ende des Tages Probleme sind, die im Standard schon existieren und deswegen auch eine Standardänderung im Zweifel bedürfen. Also Themen wie Effektivzinsmethode sind ja jetzt auch wieder im Post-Implementation Review angesprochen worden. TLTRO 3 wird ja da auch als Beispiel genannt, dass das also alles nicht ganz konfliktfrei und auslegungsfrei ist. Ein bisschen hat sich ja die Kritik daran entsponnen, dass das Agenda-Papier damals, das muss man schon fast von damals sprechen, dass eines der Agenda-Papiere auch letztendlich relativ viele strittige Punkte als eindeutig klassifiziert hat. Aber jetzt muss man auch sagen, ein Agenda-Papier ist nun mal kein weder eine Agenda-Entscheidung noch ein Standard. Aber das ist auch nochmal im letzten Agenda-Papier zu eurer Sitzung, zur letzten, auch nochmal so teilweise ein bisschen klargestellt worden. Also ich, ja, mehr Klarheit wäre schöner. Ich glaube bloß, dass barking up the wrong tree ein bisschen. Ja, ich glaube, da muss man am Ende des Tages beim ISB vorstellig werden. Haben wir aber ja im Post-Implementation Review, glaube ich, auch zu Genüge hinterlegt, dass die Anwendung der Effektivzinsmethode vielleicht nochmal angegangen werden müsste, auch im Kontext von ESG, aber eben auch bei TLTRO 3 als aktuelles Beispiel.
Genau, sehe ich auch so.
Ja, ich weiß, wir hatten ja damals wirklich schon mal auch darüber diskutiert, wie, was soll jetzt und kann jetzt ein IC leisten und was ist für Facts and Circumstances. Ich bin natürlich so ein bisschen dabei zu sagen, naja, diese qualitative Einordnung, sage ich mal erstmal zum Beispiel in der EZB, da würde ich natürlich schon erwarten, dass die irgendwie einheitlich erfolgt. Was dann die Frage, was marktüblich ist und so, da mag es natürlich wieder dann je nach Einzelfall sehr unterschiedliche Auslegungen geben, was genau jetzt vielleicht noch marktüblich ist und was ein Grant ist oder so. Aber bei diesem qualitativen Schritt hätte ich natürlich jetzt irgendwie schon ein Stück weit erwartet, dass es da dann schon erstmal eine einheitliche Herangehensweise geben sollte. Aber ich sage mal so, jetzt müssen wir mal gucken, wenn die Agenda-Entscheidung dann raus ist, kommen wir gespannt sein zu beobachten, was die Praxis daraus macht. Ja. Aber also das weiß man, das haben wir ja auch so ein bisschen uns angeguckt, dass diese Teilfragen, die ja da auch aufgemacht worden sind, das ist sicherlich ein Teil, dass das Fact and Circumstance sind, aber vielleicht ein paar Sachen auch, wo schon man hätte erwarten können, okay, das regulatorische Setup ist jetzt halt ein bestimmtes und dann müsste es eigentlich auch eine qualitative Einschätzung geben. Ne?
Gut, okay. Ja. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, würde ich weitermachen mit dem IS-37-Thema. Das hatten wir ja schon mal in einer der letzten Sitzungen oder was die letzte, ja, kurz andiskutiert und dann die Diskussion, glaube ich, im Wesentlichen verschoben, weil wir gesagt hatten, wir wollen mal abwarten, wie das finale Wording denn überhaupt aussieht für die vorläufige Agenda-Entscheidung, liegt ja mittlerweile vor. Also mir ist natürlich klar, dass das ein relativ kontroverses Thema ist. Das ist ja so im IFRIX recht kontrovers diskutiert worden, auch hier in diesem Gremium wurde es ja, sage ich mal, relativ kontrovers andiskutiert. Es geht ja letztlich um die Frage, ob eben eine Verpflichtung zum Abschlussstichtag bereits vorliegt für diese Negative Low Emission Vehicle Credit Schemes, die insbesondere in China halt prävalent sind. Das ist ja bekannt. Die Frage ist ja insbesondere, also vielleicht nochmal ganz kurz als Reminder, zwei Sätze zum Sachverhalt. Es ist ja so, dass eben die Unternehmen, die da eben Fahrzeuge produzieren oder auch importieren, diese Credits zugeteilt bekommen, nämlich entweder Positive Credits, wenn sie bestimmte Kennzahlen übererfüllen, beziehungsweise Negative Credits, wenn sie bestimmte Kennzahlen untererfüllen. Und die Frage war ja, wenn ich in so einer Negative Credit Position bin, also die Ziele nicht erreicht habe, und dementsprechend dann die Möglichkeit von Sanktionen bestehen, ob dann eben entsprechend zum Stichtag bereits eine Verpflichtung besteht. Das ist ja im Prinzip die Frage hier gewesen. Die vorläufige Agenda-Entscheidung kommt zu dem Schluss, dass eine Verpflichtung bereits vorliegt zum Stichtag, geht aber insbesondere nicht auf das Bewertungsthema ein, ja, explizit nicht, wie die eigentlich zu bewerten ist. Ich glaube, es ist auch, da gibt es auch unterschiedliche natürlich Sachverhalte, je nachdem, wie ein Settlement möglicherweise vorgesehen ist, ob vielleicht auch Positive Credits schon vorliegen aus der Vergangenheit. Es sind Diskussionen, die hochkamen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie dann ein Settlement erfolgen kann. Das heißt, die Frage konzentriert oder die Analyse konzentriert sich sehr stark auf die Frage, liegt überhaupt eine Verpflichtung vor und lässt diese Bewertungsfrage quasi außen vor. Das war auch nicht gefragt im Übrigen in der Submission. So, und ich würde da vielleicht einfach mal das für die Diskussion hier öffnen, weil ich mir schon mal vermute, dass das relativ kontrovers sein dürfte, wie es ja auch im IFRIC relativ kontrovers war. Ich glaube, ein wichtiger Punkt vielleicht noch als abschließende Anmerkung. Ich glaube schon, dass von der Schlussfolgerung her relativ großer Konsens sogar, also vielleicht, ich will jetzt nicht sagen einstimmig, aber doch ein deutlicher Konsens vorlag, dass eine Verpflichtung vorliegt. Aber der Weg dahin, warum genau eine Verpflichtung vorliegt und auch die Begründung, warum hier eine Verpflichtung vorliegt, in Abgrenzung auch zu anderen IS-37-Fragestellungen, Stichwort Smoke-Filter-Example, was ja immer genannt wird, Stichwort IFRIC 6 und auch Stichwort IFRIC 21, also die Abgrenzung von diesen anderen Sachverhalten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen hier die Herausforderung gewesen und vielleicht auch möglicherweise immer noch, ja, dass man da sozusagen ziemlich klar herausarbeitet. Und das ist vielleicht, kann man vielleicht auch nochmal zur Diskussion stellen, ob es ausreichend klar ist, was eigentlich genau die Grenzziehung ist, ne? Wo da genau die Linie zu ziehen ist zwischen diesen Fällen und eben den anderen genannten Anwendungsfällen. Ja. Jan, einfach los. Schieß los.
Mit der Hand ist das so schön, dann bin ich jetzt wirklich der Erste. Ich habe kurz eine Frage. Und zwar haben wir bei der letzten Diskussion ja auf dem Stand gesprochen, dass offensichtlich die Argumentation beim IFRIC schon ausdiskutiert war. Man hat sich schon geeinigt, es wird auf eine Ablehnung hinauslaufen, aber die Begründung, der Wortlaut war noch nicht klar. So, jetzt haben wir den Wortlaut vor uns liegen und nach meinem Gefühl ist die Begründung aber durchaus noch ein bisschen anders. Und zwar folgendes, das will ich einfach fragen, ob ich das richtig rauslese. Bisher haben wir, glaube ich, in der Diskussion vernommen, die Argumentation war, es liegt immer eine Verpflichtung im Sinne des Standards vor, und zwar entweder rechtlich oder faktisch. Und zwar sowohl für den Fall, dass man Credits kauft, als auch Credits im nächsten Jahr verdient, als auch schlimmstenfalls sich vom Markt ausschließen lässt. Jetzt steht da drin, die ersten beiden Sachverhalte, also Credits kaufen oder Credits im nächsten Jahr selbst erarbeiten, sind auf jeden Fall eine rechtliche Verpflichtung. Kraft Gesetz kann das durchgesetzt werden. Da ist Klarheit, deswegen wird das auch argumentiert, IS-37 erfüllt. Der dritte Fall, der war meiner Meinung nach bisher so argumentiert worden, hier liegt mindestens eine Constructive Obligation vor. Und jetzt steht da drin, wir schließen den Fall mal aus, weil an der Eingabe nicht stand, aber wir haben darüber nachgedacht und es könnte eine Constructive Obligation sein. Aber da das gar nicht sicher ist, kann man das jetzt geschickterweise ausklammern. Aber dieser dritte brisante Fall ist jetzt meiner Meinung nach offen.
Also ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht so in Erinnerung oder so gelesen, Jan, weil ich mein Verständnis war, dass dieses Thema Constructive Obligation dann ins Spiel kommt, wenn sozusagen das Akzeptieren von Sanktionen eine realistische Alternative ist. Genau, dann kann es ja trotzdem sein, oder vielleicht haben wir so aufeinander vorbeigeredet gerade so ein bisschen, da kann es ja trotzdem sein, wenn das tatsächlich so wäre, by the way, was glaube ich in der Praxis eher selten vorkommt, ja. Das ist ein bisschen ein theoretischer Fall. Aber wenn es so wäre, dass das Akzeptieren von Sanktionen eine realistische Alternative wäre, dann könnte es natürlich trotzdem sein, dass ich eine Constructive Obligation habe, Abhängigkeit von dem vom Einzelsachverhalt. Da geht es ja nicht so um die Frage, habe ich so ein Public Statement gemacht, ja, habe ich das schon öffentlich geäußert, dass ich das machen werde und so weiter. Das ist eigentlich nur der Hinweis darauf, dass man sich dazu auch Gedanken machen sollte. Ob selbst dann in dem, sage ich mal, unwahrscheinlichen Fall, dass eine Legal Obligation nicht vorliegt, dass ich dann möglicherweise mir zumindest Gedanken mache, ob eine Constructive Obligation vorliegt.
Okay, nein, in dem Detail hab ich das genauso gelesen, wie du jetzt beschrieben hast. Ah, okay. Aber es wird jetzt diese Variante, ist denn die Bestrafung durch Marktausschluss realitätsnah, also dass man die über sich ergehen lässt, realitätsnah oder fern? Und wenn sie realitätsnah wäre, dann steht hier, der Fall wird ja, der kommt nicht im Sachverhalt in der Beschreibung vor, aber wir haben diese Situation mal diskutiert und dann steht da, es könnte eine Constructive Obligation sein. Wenn man den Fall jetzt einschließt, ist ja nicht bei jeder Option, die das Unternehmen hat, dann wirklich eine Verpflichtung, also eine Obligation gegeben und dann nicht zwangsläufig in jedem Fall eine Verpflichtung existent. Ich finde das jetzt.
Da steht ja nicht.
Ist die Frage beantwortet, aber wenn man es einschließt, ist die Frage genau nicht abschließend beantwortet.
Naja, das ist, also ich würde es so verstehen, das ist ja davon abhängig, ob das Unternehmen zum Beispiel Public Statement jetzt gemacht hat oder nicht. Das ist ja, also ich würde nicht sagen, dass auf jeden Fall, das steht da ja nicht drin, dass auf jeden Fall keine Legal Obligation vorliegt, dass eine Constructive Obligation vorliegt, sondern es steht nur drin, dass selbst wenn keine Legal Obligation vorliegt, dass ich eben prüfen muss sozusagen, ob eine Constructive Obligation vorliegt. Das ist ja ergebnisoffen. Könnte theoretisch auch sein, ja. Ich glaube, das ist ein ziemlich theoretischer Fall, aber theoretisch könnte es natürlich auch sein, ich habe keine Legal Obligation, weil das Akzeptieren von Sanktionen für mich eine realistische Alternative ist und ich habe auch keine Constructive Obligation, weil ich kein entsprechendes Public Statement und so weiter gemacht habe. Ne? Glaube ich, sehr theoretisch der Fall, ehrlich gesagt, aber könnte in der Theorie zumindest sein, ja. Ja, Andreas.
Ja, man hat schon oft drüber gesprochen, Carsten. Also was mir halt was mir nicht ganz klar ist, ist genau dieses Thema mit den Sanktionen. Dienen die Sanktionen zur Durchsetzung des Settlements? Dann bin ich dabei, dass eine Verpflichtung vorliegt. Oder ist es so, wenn die Sanktion erlassen wird, dann muss ich auch keine positiven Credits mehr übertragen. Dann hätte ich damit ein Thema. Dann sehe ich nicht so wirklich, wo die Obligation ist.
Ja, also ich würde es so verstehen, dass die Sanktionen der Durchsetzung letztlich dienen, ne? Der Verpflichtung. Aber das wir auch schon. Ja.
Ja, ich denke nur, das ist ja genau der Punkt. Da steht ja weder im Sachverhalt noch dann in dem Wording der Tentative Agenda Decision. Dann sollte man das vielleicht klarstellen, dass man das als Annahme ist. Weil der Sachverhalt aus China ist ja alles andere als klar. Da gibt es ja kein Gesetz, wo drin steht, das sind die Folgekonsequenzen, sondern das liegt ja völlig im Ermessen, was dann folgt.
Weil das könnte man ja anregen, ne, im Comment Letter, das nochmal.
Ja, weil das wäre schon hilfreich, weil ich sonst denke, dass wenn ich sage, ich kann mich einer Verpflichtung entziehen durch Einstellung meines Geschäftsbetriebs, haben wir in der Vergangenheit ja nie gefragt, ob das jetzt ein realistisches Szenario ist. Das finde ich jetzt der Zungenschlag, der hier gefährlicherweise meines Erachtens reinkommen könnte.
Ja, der andere Punkt, der natürlich ziemlich intensiv zurzeit auch noch diskutiert wird, ist dieses, was ich schon angesprochen hatte, die Abgrenzung von anderen Sachverhalten, ne, die teilweise ja auch, sage ich mal, ökonomisch ziemlich ähnlich sind. wo man sich dann die Frage stellen muss, wo ziehe ich eigentlich genau die Grenze? Ne? Also mein Verständnis ist so ein bisschen, dass man einfach guckt, okay, was sind denn jetzt rein rechtlich die Kriterien, die Obligation sozusagen triggern? Ja, und da kann es natürlich sein, dass dann in einem anderen Sachverhalt, der ökonomisch recht ähnlich ist, eben noch nicht getriggert ist. Ne? Das wäre so mein Verständnis, aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen drauf. Jens?
Also genau der Punkt, Carsten, den wollte ich anbringen. Also ich sehe da die Gefahr von Analogie, zulässigen oder unzulässigen Analogieschlüssen. Das öffnet so ein bisschen die Tür. Das ist das, was der Herr Andreas Bödecker auch gerade gesagt hatte. Das müsste zumindest klarer sein. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob wir nicht an der Stelle auch tatsächlich vielleicht uns äußern sollten mit einer Eingabe ans IFRIG als Antwort. Weil ich finde, dass der Sachverhalt, das mag jetzt im konkret vorliegenden Sachverhalt für uns vielleicht mit bis auf Ausnahmen von einigen OEMs vielleicht ein nachgelagertes Thema sein. Ja, aber ich glaube, von der möglichen Tragweite und Aussage oder den Aussagen, die dort getroffen werden und den möglichen Analogieschlüssen, sollte man vielleicht dann doch zumindest diesen Punkt machen, dass das dann klar sein sollte. Ja, also die Ausführungen, die du machst, Carsten, kann ich nachvollziehen. Ist auch in Ordnung, aber ich glaube, da wäre es, glaube ich, ganz hilfreich, dass man sagt, das muss schon glasklar sein, weil das so IAS-37-Bilanzierung auch in der Vergangenheit, wissen wir ja alle, wurde ja auch immer schon mal versucht anzugehen, das Thema, dass das auch nicht ganz konfliktfrei ist, auch mit dem neuen Framework. Und ich glaube, wenn dann also so durch die Hintertür sozusagen IAS-37 angepasst wird, ein bisschen oder zumindest gefühlt angepasst, ich will das gar nicht unterstellen, ne? Da ist, glaube ich, durchaus Sprengkraft drin.
Also dem würde ich mich auch uneingeschränkt anschließen. Ich fände das auch gut, wenn wir uns dazu äußern würden. Und ich habe auch die Befürchtung, dass das eben nicht nur isoliert auf diesen konkreten Sachverhalt gelesen wird, sondern auch für andere Interpretationen genutzt.
Ja, gibt es weitere Anmerkungen, Fragen? Ich höre jetzt so ein bisschen raus, ne, dass da Support ist, da auch ein Comment-Letter zu schreiben.
Ja, also ich würde das auch unterstützen, was ich jetzt so aus der Diskussion rausgehört habe. Das sollte man vielleicht tun.
Vielleicht eine Rückfrage, auch wenn das natürlich nicht Gegenstand der Anfrage und der Entscheidung war, wurde trotzdem jetzt aus fachlichem Interesse oder wie auch immer das Thema Bemessung dann diskutiert? Gab es da irgendwie Leute, die ein Bauchgefühl geäußert haben? Weil am Ende habe ich natürlich gar keine Erfüllungskosten, wenn ich sage, ich baue keine Autos mehr und muss dann nicht zahlen, ob ich dann halt über die Bewertung sozusagen rauskomme. Wurde das besprochen? Gab es da vielleicht überhaupt ein Meinungsbild oder nicht? Ich meine natürlich, aus der Antwort jetzt ist es zu Recht, weil es auch Gegenstand nicht der Gegenstand der Frage war, das verstehe ich keinem klar. Aber natürlich, am Ende muss natürlich ein Bilanzierer beides zusammenlegen. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie dann da die Sicht war, ob die kontrovers war oder einhellig.
Also ich würde sagen, zur ersten Teilfrage ja, es wurde besprochen. Zur zweiten Teilfrage, gab es ein einheitliches Meinungsbild, würde ich eher sagen nein. Also das lag aber auch daran, dass... glaube ich, Teil des Grundes ist, dass natürlich auch die Sachverhalte sehr unterschiedlich sind im Detail. Also zum Beispiel das ein Unternehmen könnte Positive Credits vorliegen haben aus dem vergangenen Jahr und mit, ja, möglicherweise, es kam so ein bisschen Diskussion hoch, mit Anschaffungskosten von null und die als Settlement benutzen für die künftige Verpflichtung. Das könnte ein Sachverhalt sein. Es könnte sein, dass jemand dauerhaft in einer Negative Credit Situation ist und da gar nicht wieder rauskommt. Oder ein Dritter ist vielleicht in einer Negative Credit Situation und erwartet auch ohne irgendwelche Maßnahmen, ohnehin aufgrund seiner Produktionsplanung, dass Positive Credits generiert werden. Also die Sachverhalte sind halt auch sehr unterschiedlich, die denkbaren Sachverhalte. Und die Diskussion, ganz ehrlich, ging da ziemlich querbeet, ja. Da gab es recht viele Meinungsäußerungen zu dem Thema, aber sage ich mal, so ganz klare Sichtweise gab es da sicherlich nicht. Und das war ja auch nicht Teil der Frage, sodass am Ende das so ein bisschen im Sande verlaufen ist, würde ich sagen, diese Diskussion.
Danke.
Achso, ein Punkt könnte ich vielleicht noch ansprechen, was man überlegen könnte zum Thema Constructive Obligation. Ist ja schon kurz angesprochen worden, aber was glaube ich schon auch so ein bisschen da mitschwingt, ich will zumindest mal erwähnen, ist das ganze Thema ESG. Und Commitments, die im Rahmen von ESG abgegeben werden von Unternehmen. Und ob jetzt sozusagen diese Agenda-Entscheidung möglicherweise auch darauf irgendwelche Auswirkungen hat. Also das war so ein gewisser, habe ich jedenfalls häufiger gehört in den Diskussionen, dass man sich da auch so ein bisschen Gedanken macht. Ich meine, es geht natürlich jetzt hier erstmal auf diesen Sachverhalt, aber kann ich schon nachvollziehen, dass das auf jeden Fall ein Thema sein könnte für viele Unternehmen. Da gibt's, kann man aus der Agenda-Entscheidung jetzt, glaube ich, nicht allzu viel rauslesen und sollte man vielleicht auch nicht. Aber was du mal angesprochen hast, weil das, glaube ich, schon für viele Unternehmen natürlich ein Thema ist, ja, dass man sich da zumindest Gedanken machen muss. Habe ich irgendwo, hat es irgendwelche Auswirkungen auf Public Statements beispielsweise, die ich im Zusammenhang mit ESG gemacht habe?
Ja, wenn es im Moment gerade keine Anmerkung gibt, würde ich gerne nochmal den entscheidenden Punkt aufgreifen. Also vorläufige Stellungnahme, das bedeutet Kommentierungsgelegenheit, klang ja schon an, dass, ich sage mal, die leichte Präferenz dafür, dass wir uns bei diesem Thema doch mal schriftlich äußern, in Klammern, was wir schon länger nicht gemacht haben. Deswegen will ich die Frage nochmal konkret in die Runde stellen, ob das auch Konsens ist. Der Vorschlag kam ja jetzt von 2 oder 3.
Absolut.
Gut, das auch freut mich schon mal als klares Feedback.
Bestätige ich auch, ja.
Gut, dann ist die Folgefrage, aber die stelle ich nur ganz leise. Ich habe aus meiner Sicht schon hinreichend Klarheit, was jetzt die Argumente, Kritikpunkte sind. Gibt es noch irgendwas, was jemand gerne noch nachtragen oder ein bisschen nachschärfen möchte, wenn es dann darum geht, dass ich die bisherigen Diskussionspunkte dann entsprechend zusammenfasse in Form der Stellungnahme? Also ich fasse es vielleicht selber mal zusammen. Wir haben ja zum einen den Punkt, dass die Klarheit angesichts dieses verbleibenden Interpretationsspielraums, auch wenn sachverhaltsspezifisch schon akzeptiert wird, dass Klarheit in Bezug auf ob oder wann Constructive Obligation vorliegt, nicht ausreicht. Und der zweite Punkt ist, dass das Thema Bewertung der Rückstellung nicht thematisiert wird. Das sind die zwei Aspekte, die ich jetzt sehe.
Ist die Frage, ob es sich lohnt, überhaupt so viel zur Bewertung zu sagen. Ja, ich meine, man kann das natürlich ansprechen, aber war ja nicht Teil der Frage, ne? Und wahrscheinlich wird der Steph im Zweifel dann sagen, ja, über den Scope der Submission einfach hinaus, ne? Aber man kann es ansprechen, ja, ich glaube nur nicht, dass das viel bewirken wird, ehrlich gesagt, weil es eben schon gar nicht Teil der Fragestellung war, weil ja auch die Sachverhalte so unterschiedlich sind. Und weil es auch kontrovers ist, ja, also das bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr in die finale Agenda-Entscheidung einfließen wird. Aber spricht natürlich, wenn hier, ich wollte es nur erwähnen, ja, natürlich sind wir frei, das auch zu schreiben.
Gut, ich vernehme keine weiteren Hinweise, Anmerkungen. Dann kurz und bündig mein Vorschlag, ich entwerfe wieder einen Text, den wir dann im Umlaufverfahren abstimmen. Und in der Stellungnahme wird dann aber auch nur dieses Thema angesprochen. Weitere haben wir ja nicht zu kommentieren. Ja, dann möchte ich vielleicht ganz kurz 2, 3 Sätze zwischendurch, beziehungsweise zu dem dritten Thema, was in jener Sitzung ja besprochen wurde. Ich habe es eingangs erwähnt. IFRS 17 war auf der Agenda in der Februarsitzung, allerdings nur im Sinne einer, ich nenne es mal so, kleinen Nachhilfe, was in IFRS 17 zu diesem konkreten Fall geregelt ist. Das führt uns jetzt, wir könnten das gerne noch anschließen. Zum einen, vielleicht hast du, Carsten, zunächst mal irgendetwas zu ergänzen, was schon bei der Vorbefassung im Februar interessant war. Aber vor allem könnte man jetzt natürlich vielleicht dich bitten, ob du uns doch ganz kurz, wenn es auch für heute nicht vorgesehen war, uns berichtest, was vorgestern zu dieser IFRS 17-Frage diskutiert wurde. Ob du uns das schon verraten kannst, zumindest mal so grob.
Ja.
Und dann würde ich nämlich meine Frage noch anschließen, ob das ein Thema ist, das wir mit unserer Arbeitsgruppe Versicherung aufgreifen müssen. Aber vielleicht du erstmal, Carsten.
Ja, kann ich gerne machen. Ne? Also es ging ja ganz grob gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details da einsteigen, aber ganz grob gesagt ging es ja um die Frage, ob bei bestimmten Life Insurance Contracten, also Verträge, die in dem Beispiel, also ein relativ vereinfachter Sachverhalt, wo eben der Policyholder in einem Versicherungsvertrag eine Zahlung leistet an das Versicherungsunternehmen und dann im Gegenzug sozusagen eine lebenslange Rente erhält, die sofort startet. Das ist so ganz grob der Sachverhalt, ne? Und die Frage war, wie in einem solchen Vertrag oder in einer solchen Vertragsgruppe, um genauer zu sein, dann eigentlich der Gewinn zu realisieren ist, also die Contractual Service Margin aus dem Versicherungsvertrag, wie das zu realisieren ist. Da wurden in dem Paper 2 verschiedene Methoden vorgestellt, die als mögliche Sichtweisen dargestellt wurden. Und in der letzten IFRIC-Sitzung wurde dann diskutiert, ob eben beide Methoden sozusagen zulässig sind, ne? Also man sich auf diese beiden Methoden beschränkt. Und die, wenn man die Diskussion im IFRIC zusammenfassen kann, dann war es schon so, dass man sagen kann, es war eine ziemlich einhellige Meinung, dass man der STEF-Sichtweise da folgen sollte, die besagt, dass nur die erste Methode zulässig ist von den beiden, die zweite Methode eben nicht zulässig ist. Es gab da, wenn ich es richtig erinnere, habe eigentlich nur eine Gegenstimme, die allerdings sehr, sehr vehement sich geäußert hat, das komplett andere Auffassung war. Aber sonst gab es doch einen relativ breiten Konsens, muss man sagen, bei den IFRIC-Mitgliedern, dass diese zweite vorgestellte Methode nicht den Prinzipien von IFRIS 17 quasi für die Realisierung der Contractual Service Margin entspricht. Das Hauptargument, vielleicht nur ganz kurz, ist, dass eigentlich dieses, dass dieses Versterbensrisiko, was ja auch bei der zweiten Methode dann sozusagen hervorgehoben wurde, dass ein weiterer Service letztlich ist, ja, dass das eigentlich ein, muss mal gucken, ob ich jetzt die Begriffe richtig zusammenkriege, dass das nicht Teil der Contractual Service Margin ist, sondern dass das ein Risk Adjustment für Non-Financial Risk ist. Das ist so das Hauptgegenargument gewesen. Die Argumente, die für die zweite Sichtweise dargestellt worden sind, sind im STEF-Paper auch recht ausführlich behandelt worden, aus Sicht des STEFs. Und man muss sagen, ja, wie ich schon erwähnt habe, dass das IFRIC da eigentlich ziemlich aligned war, ne, mit einer Gegenstimme.
Gut, dann ja erstmal vielen Dank für den Bericht dazu. Ja, jetzt komme ich mal zu meiner schon mehrfach angesprochenen Frage. Also dieses IFRS 17 Thema, was ja doch bei branchenspezifisch sehr speziell ist, könnte möglicherweise in der Versicherungsbranche vertieft, sagen wir mal, ein bisschen spezifischer gewürdigt werden. Ich möchte erwähnen, dass etwas, was noch nicht lange bekannt ist, aber mittlerweile offensichtlich, dass beim IFRIC eine weitere Eingabe schon angekommen ist, die ist auch schon auf der Webseite publiziert worden, die ein weiteres Thema der IFRS 17 Anwendung aufgreift. Ja. Da geht es um das Zusammenspiel von Zahlungsströmen an einen Versicherer, der in fremder Währung fließt und wie da IFRS 17 und IFRS 21 zusammenspielen. Wie gesagt, es ist zwar schon zu erkennen, dass die Eingabe da ist, aber sie war noch nicht auf der Agenda. Vielleicht Mutmaßung, ob es in der April-Sitzung soweit ist. Aber kurzum, wir haben jetzt im Prinzip zwei Themen, die IFRS 17 betreffen und die nun beim IFRIC landen. Die TRG ist da ja offensichtlich nicht mehr eingebunden, wie auch immer. Jetzt stellt sich ein bisschen die Frage und ich würde vielleicht an dich, Andreas Thiele, mal kurz rüberleiten, ob du noch irgendetwas ergänzen möchtest, nämlich, dass es sich anbietet, diese beiden Themen mal mit der AG zu besprechen, also unsere AG-Versicherung, und ob irgendjemand von Ihnen da einen Einwand hat.
Also aus meiner Sicht bietet sich das sehr klar an. Den ersten Fall, um so viel vielleicht schon zu sagen, den Carsten Ganzauge gerade vorgestellt hat, den haben wir uns natürlich auch angeschaut. Aus Allianz-Sicht können wir schon die Überlegungen des Interpretations Committee nachvollziehen. Trotzdem fänden wir es sinnvoll, also in Abstimmung meine ich jetzt mit Roman Sauer, dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, wenn man damit nochmal einen breiteren Kreis befasst, um eben diesen Eindruck auch ja entweder zu bestätigen oder zu widerlegen, aber eben ein komplettes Meinungsbild einzuholen. Der zweite Fall, den du gerade, Jan, angesprochen hattest, also das Zusammenspiel von IFRS 17 und den Vorschriften zur Währungsumrechnung, der ist hochrelevant für viele Häuser, weil natürlich viele Versicherungsverträge auch Cashflows in Fremdwährung beinhalten können und die entsprechenden Buchungslogiken natürlich systemseitig auch programmiert und hinterlegt sind. Also wenn da das IFRS Interpretations Committee eine Entscheidung trifft, die der aktuellen Implementierung widersprechen, ist das natürlich für viele Häuser ein größeres Thema. Also insofern ist das wahrscheinlich sogar, also diese gerade eben erfolgte Einreichung sogar das gewichtigere Thema. Und dazu auch aus meiner Sicht wäre auf jeden Fall ebenfalls in Rücksprache bereits erfolgt mit Roman Sauer eine Befassung in der Arbeitsgruppe. Also aus meiner Sicht absolut zu befürworten. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Kollegen im Fachausschuss das auch entsprechend unterstützen würden. Was mir aufgefallen ist in der Diskussion, und du hast es gerade schon angesprochen, Jan, und das ist natürlich ein Thema derjenigen, die diese Anfragen einreichen, es ist schon eine interessante Beobachtung, dass die direkt beim Interpretations Committee landen und ganz offensichtlich bisher nicht der Vorschlag erfolgt, das eben erstmal in der TRG zu diskutieren. Das wäre vielleicht etwas, wo wir uns auch mal überlegen können, wie wir das nochmal transportieren. Aber das ist natürlich eine Frage, wie die jeweiligen Häuser sowas anlanden. Aus meiner Sicht weiß ich nicht, ob das immer so notwendig wäre. Aber das ist nur eine Randbemerkung oder eine Zusatzbemerkung.
Ich kann einen Satz dazu sagen, aber vielleicht kann sogar Carsten dazu etwas äußern. Wenn man eine Eingabe nach London schickt, dann entscheidet ja nicht der Eingebende, ob das ans IFRIC oder an die TRG weitergeleitet wird. Aber Carsten, gibt es denn so eine Art offizielle Aussage, dass seit diesem Jahr jetzt nur noch das IFRIC zuständig ist für die IFRIC-17-Fragen?
Also um ehrlich zu sein, ich bin gar nicht auf dem Laufenden, wie der Stand bei der TRG ist momentan. Also sag mal, ob da überhaupt noch Dinge diskutiert werden, weiß ich jetzt einfach nicht. Ja, war mir jetzt auch nicht bekannt, dass da noch Dinge diskutiert werden. Und ich meine, wenn natürlich eine Eingabe erfolgt beim IFRIC, ja, da gibt es ja auch die offiziellen Eingabeadressen und so weiter, dann muss sich das IFRIC natürlich auch damit beschäftigen. Ne? Das ist halt die Frage, wenn jemand eine Frage hat, an wen wendet er sich überhaupt? Und wenn irgendwas bei uns ans IFRIC eingegeben wird, dann muss sich natürlich auch das IFRIC damit befassen. Ich weiß nicht, wie die Möglichkeiten sind, jetzt noch etwas in die TRG einzugeben, ob die überhaupt noch aktiv tagt und so weiter, weiß ich jetzt nicht.
Sie tagt nicht aktiv, aber es gibt sie noch. Sie wurde nicht aufgelöst, aber ja. Die macht im Moment nichts. Und jetzt merken wir natürlich, dass viele Häuser natürlich logischerweise zum Ende der Implementierung jetzt stehen, wo die kritischen Fragen auch geklärt werden müssen. Und da hätte es vielleicht schon einen gewissen Charme, aber wie gesagt, das ist kein Vorwurf ans Interpretations Committee, dann vielleicht auch die TRG dafür solche Fragen zumindest für eine Vorbefassung zu nutzen. Das heißt natürlich nicht, dass die dort alle geklärt werden können, aber es hätte vielleicht schon auch mit der Expertise von den Kollegen, die dort hoffentlich auch mit solchen Fragen zu tun haben, hätte auch einen gewissen Charme, aus meiner Sicht.
Gut, okay, dann kann ich vielleicht anbieten, ich werde mal mit Jens Freiberg sprechen, der ist und war ja offizielles Mitglied der TRG und ist auch IFRIC-Mitglied, insofern wird er vielleicht etwas mehr Klarheit haben. Okay. Gut, also dann, es gibt offenbar niemanden, der etwas einzuwenden hätte, dass die AG damit mal beauftragt wird. Wunderbar, vielen Dank, dann werden wir das einfach so anbahnen und ja, die andere Sache, wir haben uns ja geeinigt, ich werde also eine Stellungnahme entwerfen zum IS-37-Thema und dann erhalten Sie die demnächst im Umlauf. Die Kommentierungsfrist ist ja noch ein bisschen hin, wir haben da noch 3 Wochen Zeit, das ist also nicht ganz klar. Ja, dann meinerseits erstmal vielen Dank an Carsten, dass du uns wieder berichtet hast und dann würde ich auch das Thema, diesen Talk für beendet erklären, meinerseits.
Sven. Prima.
Ja, ja vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Carsten, auch dafür, dass du dich noch so sozusagen just in time hast einklinken können. War wie immer natürlich sehr, sehr hilfreich und authentisch, auch für die Runde, das nochmal so aus erster Hand mitzubekommen. Ja, die beiden To-Dos nehmen wir mal mit. Ich gucke nebenbei nochmal unsere RIC-Eingaben zum Elektroschrott, wie weit die denn mit den IS-37-Erläuterungen da noch konform gehen. Auf jeden Fall, denke ich, ist das in der Tat gut und richtig, dass wir uns dazu äußern und dann werden wir das im Umlaufverfahren, denke ich, auch abgestimmt bekommen.